Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 29. November. Es ist gleich 9.30 Uhr. Mein Name ist Christian Silos und heute ist bei mir wieder unser Politikredakteur Carsten Kloth. Hallo Carsten.
Hallo, schön wieder dabei zu sein.
Du sagst, schön wieder dabei zu sein. Heute fällt es uns vielleicht ein bisschen schwerer als sonst. Ein bisschen schwerer. Wir haben anderthalb Tage Energate-Konferenz, Energate-Forum hinter uns. Und das ging gestern Abend lange. Wir saßen natürlich dann im Kreise unserer Kolleginnen und Kollegen, die daran alle mitgewirkt haben, die in den letzten Wochen und Monaten viel darauf hingearbeitet haben, viel Arbeit reingesteckt haben, haben wir gestern Abend natürlich noch ein bisschen gefeiert. Deshalb sind wir heute Morgen vielleicht noch nicht ganz so fit wie sonst üblich, aber ja, für den Podcast, ne, den haben wir ja gerne, dann machen wir das auf jeden Fall.
Ja, ich nehme nochmal einen Schluck Kaffee.
Ja, das ist eine gute Idee, eine Kaffeetasse habe ich auch neben mir. Lass uns mal reinstarten in die Woche und gucken, was war los? Ja, du bist bei uns in der Berliner Redaktion. Wir gucken natürlich auf die politischen Themen. Wir sind ja weiterhin in dieser irgendwie unsicheren Übergangsphase, gerade was die Energiegesetzgebung angeht. Aber so ganz ist die Hoffnung noch nicht erloschen, dass vielleicht doch noch das eine oder andere energierelevante Thema durch Bundestag und Bundesrat gehen könnte. Ich gebe zu, ich bin da eher auf der sehr kritischen Seite, aber die Diskussionen laufen noch. Du hast Robert Habeck diese Woche gehört, der war bei einer Industriekonferenz hier in Berlin. Sein Thema war da passenderweise zur Zuhörerschaft, die momentan ja laut klagt über die stark gestiegenen Stromnetzentgelte. Waren die Netzentgelte natürlich auch ein Thema? Und zumindest in dem Punkt hat Robert Habeck nochmal ein bisschen Hoffnung gemacht.
Genau, die Industriekonferenz ist ja das Treffen des Bündnisses Zukunft der Industrie, also mit Gewerkschaften, BDI und so weiter zu bereden. Gibt es in der Tat genug angesichts der Weltlage, der andauernden Rezession in Deutschland und auch angesichts des Wahlsiegs von Donald Trump in den USA, der bereits mit Zöllen droht, das war alles Thema. Was aber auch eben dann Thema war, wie man jetzt kurzfristig nochmal dagegen steuern kann. Und sowohl Habeck als auch BDI, IG Metall haben sich nochmal für die kurzfristige Senkung der Netzentgelte durch einen Bundeszuschuss stark gemacht. Das wäre auch laut Habeck technisch umsetzbar mit einem Nachtragshaushalt für 2024. Muss die CDU natürlich mitspielen. Und Habeck hat ja auch nochmal die Intel-Fördermilliarden ins Spiel gebracht, die ja vorerst nicht gebraucht wurden und die er ja schon im Bundeshaushalt zur Verfügung stellen wollte, um die Ampel zu retten. Ohne Erfolg, wie wir wissen. Lindner und Co. haben sich da schon mit ihrem D-Day-Schlachtplan auseinandergesetzt. Auf jeden Fall kam der neue Vorstoß zu den Netzentgelten auf der Konferenz gut an. Und auch aus der CDU hört man vorsichtige Signale, dass da noch was gehen könnte. Ansonsten hat die CDU aber die Konferenz auch stark kritisiert. Also solche Treffen würden jetzt nicht weiterhelfen angesichts des Stellenabbaus bei VW, Bosch, ThyssenKrupp und all die Baustellen, die wir da so haben.
Ja, da merkt man natürlich, wir sind mitten im Wahlkampf, wenn die CDU kritisiert, wenn sich die Bundesregierung mit der Industrie trifft. Da muss man vielleicht gar nicht so detailliert eingehen, aber es geht ja tatsächlich bei diesen Intel-Milliarden, die du angesprochen hast, wären tatsächlich jetzt für 2025 4 Milliarden Euro vorgesehen gewesen. Insgesamt geht es um 10 Milliarden Euro. Und wenn man nochmal guckt, also Bundeskanzler Scholz hatte vorgeschlagen, 1,3 Milliarden Euro könnte man kurzfristig nutzen, um die Stromnetzentgelte abzusenken. Das würde wahrscheinlich gerade so den Anstieg zum Jahreswechsel 2025 auffangen. Mit 4 Milliarden könnte man tatsächlich eben ein bisschen mehr machen. Das könnte dann auch spürbar werden. Wir erinnern uns, zum Jahreswechsel 2025 war mal ein Betrag von 5,5 Milliarden Euro vorgesehen. Der sollte die Stromnetzentgelte um 3 Cent pro Kilowattstunde senken. Das ist auch eine Forderung, die die Industrie auch jetzt in der Vergangenheit wiederholt nochmal vorgebracht hatte, weil das würde die Netzentgelte für die Industrie in etwa um die Hälfte senken. Das wäre durchaus eine nennenswerte Entlastung. Aber du hast ja schon diese Einschränkung gemacht, Nachtragshaushalt. Also wenn ich das schon höre, dann bin ich wieder an dem Punkt, wo meine kritische Haltung aufkommt. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Genauso wenig wie bei dem zweiten Thema, was Habeck auf der Konferenz adressiert hat, dem Kraftwerkssicherheitsgesetz. Auch da zeigt sich die CDU ja weiter stur. Also sowohl der energiepolitische Fachsprecher Marc Helfrich als auch Fraktionsvize Jens Spahn haben ja schon gesagt, dass sie darüber gar nicht verhandeln wollen. Habeck gibt aber nicht auf. Das hat der Kongress gezeigt. Also aus seiner Sicht wäre es eben falsch, die nächsten 3 Monate verstreichen zu lassen und die Hände in den Schoß zu legen. Das ist so seine Argumentation.
Ja, das ist so ein schönes Freitagsthema, das Kraftwerkssicherheitsgesetz. Vorletzte Woche haben wir hier morgens aufgezeichnet. Und dann hatten wir dann über Marc Helfrich am Mittag die Info, dass die Union da nicht gewillt ist, mitzumachen. Letzte Woche dann wieder ähnlich. Wir haben morgens den Podcast aufgezeichnet und mittags haben wir dann aus Kreisen des Bundeswirtschaftsministeriums erfahren, dass der Entwurf für das Kraftwerkssicherheitsgesetz aber fertig ist, dass er in die Ressortabstimmung geht. Mittlerweile ist er auch durch die Verbände- und Länderanhörung gegangen, mal wieder im Eilverfahren, also wieder. Ich glaube, weniger als 48 Stunden Zeit, um sich ja durchaus ein sehr detailliertes Gesetzeswerk anzugucken. Also mal gucken, ob heute auch nochmal irgendwas dazu kommt. Der Fahrplan für das Kraftwerkssicherheitsgesetz des Bundeswirtschaftsministeriums ist aber klar. Die sagen, wir wollen am 4. Dezember damit ins Kabinett. Und dann wäre eigentlich noch Zeit, das durch Bundestag und Bundesrat zu bringen. Der Bundesrat tagt vor der Neuwahl das letzte Mal am 14. Dezember. Aber was jetzt hier im politischen Berlin auch so zu hören ist, die angesetzten Bundestagswochen im Februar werden nicht mehr stattfinden. Und wir erinnern uns nochmal, Mitte Dezember wird sich der Bundestag auflösen, zumindest es erwartet, dass es diesen Antrag gibt, dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wahrscheinlich am 27. Dezember dann zustimmt. Und dass danach noch was passiert, ist schon sehr unwahrscheinlich.
Ja, also in der Tat, es gibt nur noch wenige Sitzungswochen bis zu den Neuwahlen. Das ist auch einer der Gründe, weswegen die Verbände da teilweise nicht mehr dran glauben, dass es was wird mit dem Kraftwerkssicherheitsgesetz. Da kommen so unterschiedliche Signale. Auf der anderen Seite ist es wichtig und muss schnell kommen und die Ausschreibungen sollen ja losgehen. Auf der anderen Seite haben sie aber auch noch viel zu monieren. Also relativ deutlich war beispielsweise der VKU, der jetzt beim aktuellen Entwurf dann nochmal kritisiert hat, dass es den Fokus beim Neubau von neuen Gaskraftwerken auf der grünen Wiese gäbe und die Förderung für die Umrüstung bestehender KWK-Anlagen auf Wasserstoff ausgeschlossen sei. Also da sei dann für die Stadtwerke nichts zu holen. Und also eine relativ deutliche Aussage, das Ganze muss direkt in die Reparaturwerkstatt. Auch der BDEW sieht noch hohe Risiken für den Bau der wasserstofffähigen Kraftwerke, beispielsweise bei der Frage, ob ausreichend Wasserstoff verfügbar sein wird, Fragen der Infrastruktur und so weiter. Also aus Sicht des Energieverbands machen diese Risiken die Investitionen für private Kapitalgeber uninteressant. Also generell viel Ablehnung aus Reihen der Verbände, die aber trotzdem den Zeitdruck eben betonen.
Ja, das finde ich ja einen interessanten Zwiespalt, weil einerseits, wir haben ja die Gelegenheit hier in Berlin viele energiepolitische Diskussionen auch mit Verbands- und Unternehmensvertreterinnen und Vertretern zu hören und da war schon auch ein vielstimmiger Chor, dass die Politik sich doch jetzt zusammenreißen solle und noch wichtige Gesetze aus dem Energiebereich beschließen sollte. Dazu gehört eben unter anderem das Kraftwerkssicherheitsgesetz. Wenn man sich aber jetzt anhört, was von den Verbänden kommt, was ja schon auch einfach nochmal eine Generalkritik ist, dann sehe ich da ehrlich gesagt auch jetzt in dem Punkt aktuell nicht so ganz die Kompromissfähigkeit, weil da müsste man sich entscheiden, wollen wir eben jetzt sagen, das muss jetzt noch durchgehen, dann muss man wahrscheinlich ein Auge zudrücken und sagen, wir nehmen das jetzt so, wie es ist. Aber Ich verstehe diese Generalkritik, die jetzt die beiden großen Energieverbände jetzt vorgebracht haben, schon auch so, dass die da nicht mehr mit rechnen und auch sehr deutliche Signale senden, dass sie mit dem Gesetz so in der aktuellen Form eigentlich auch nicht einverstanden sind. Und die rechnen auch damit, dass es nicht mehr beschlossen wird, hoffen auf eine neue Bundesregierung, die dann vielleicht den einen oder anderen Punkt im eigenen Interesse dann nochmal umsetzt. Allerdings, ja, wenn man dann gleichzeitig auf die knappen Realisierungszeiträume und auf die Dringlichkeit und Notwendigkeit hinweist, so ganz passt das nicht zusammen.
Nee, wir sind ja einfach wahrscheinlich zu spät dran. Es gibt andere Bereiche, wo noch ein bisschen was passiert. Ich habe vorhin schon ganz kurz über die Wasserstoffinfrastruktur gesprochen. Da hat jetzt die staatliche KfW bekannt gegeben, dass sie den Aufbau des Wasserstoffkernnetzes mit 24 Milliarden unterstützen will. Das Ganze soll ja bekanntlich über ein neues Instrument laufen, dem Amortisationskonto. Da stellt die KfW ein Darlehen bereit für die 9000 Kilometer Wasserstoffleitung, die bis 2032 entstehen soll. Und ja, dieses Konto, das wird eben benötigt. Also grundsätzlich soll das Ganze schon privatwirtschaftlich finanziert werden. Aber da anfangs mit einer relativ geringen Zahl an Nutzern zu rechnen ist, können die Investitionskosten der Kernnetzbetreiber nicht vollständig über die Netzentgelte umgelegt werden. Und dieses Konto soll nun die entstehende Differenz zwischen den eigentlich notwendigen und den von der Bundesnetzagentur festgelegten Netzentgelten durch jährliche Ausgleichszahlungen überbrücken. Also wenn sich dann später die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer erhöht, dann steigen die Einnahmen durch die Netzentgelte und dann kann man das Konto wieder ausgleichen. Das Modell, hier schließt sich dann ein Kreis, wird inzwischen auch bei anderen Vorhaben ins Gespräch gebracht, eben zur langfristigen Deckelung bzw. Senkung der Netzentgelte. Das könnte eben... Das Konto könnte die Kosten für den Netzausbau strecken, aber wie gesagt, das wäre dann eine langfristige Lösung. Kurzfristig führt wohl kein Weg an den staatlichen Zuschüssen vorbei.
Genau diese Frage der Höhe der Netzentgelte, mit dem wir einerseits bei dem Thema Industriekonferenz eingestiegen sind. Du hast jetzt aber gerade auch nochmal den Bogen gespannt, weil genau dieses Amortisationskonto wird eben mittlerweile auch für den Strommarkt diskutiert, um dort die großen Investitionen, die jetzt in den nächsten Jahren in die Stromnetze anstehen, dann auch ein Stück weit abzufangen und etwas mehr in die Zukunft zu schieben. Das war eines der größeren Themen beim Energate-Forum diese Woche, aber auch viele andere Themen. Eigentlich haben wir genau diese Themen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, auch alle während der anderthalb Tage Energate-Forum in Berlin diskutiert. Große Herausforderungen der Energieinfrastrukturen und das war ja sehr prominent ja auch besetzt. Wir hatten den BDW-Präsidenten und EWE-Chef Stefan Dohler bei der Tagung, Bundesnetzagentur-Vizepräsidentin Barbie Haller, Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Vlies, ein Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium, Stefan Wenzel und viele weitere Vertreterinnen und Vertreter aus der Strom-, Gas- und Wasserstoffwirtschaft. Und klar, wir haben über viele, viele dringliche Themen eigentlich auch diskutiert. Und ich finde nochmal am dringlichsten, das war eigentlich sehr auffällig an beiden Tagen, die wir diskutiert haben, ist tatsächlich die Hoffnung, dass sich vielleicht noch etwas tut bei der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes. Denn wir sehen ja die positive Nachricht erstmal, der Hochlauf der erneuerbaren Energien und insbesondere bei der Solarenergie, der findet wieder statt. Also da wird kräftig investiert, da gibt es einen kräftigen Zubau. Das ist erstmal ja eigentlich das positive Signal. Das ist ja erwünscht, wenn man sich Richtung Klimaneutralität bewegen will. Allerdings speisen diese erneuerbaren Anlagen in ein System ein, das eigentlich immer noch nicht so richtig dafür gemacht ist. Also die Grundstruktur ist immer noch auf das alte, zentrale, von Großkraftwerken geprägte System ausgerichtet. Und da laufen wir jetzt teilweise so langsam in Schwierigkeiten rein. Und es gab in den vergangenen Tagen schon Beispiele, wo es sehr wenig erneuerbare Stromerzeugung gab, wo wir in eine Mangelsituation reingelaufen sind. Das war auch Thema beim Energate-Forum. Die Grünen größere Sorge besteht aber mittlerweile, was passiert eigentlich, wenn jetzt die Erneuerbaren und vor allem die Solarenergie, die stetig wächst, mit großer Kapazität einspeist und dann auf eine Phase mit wenig Nachfrage trifft. Und das vorausschauende Beispiel war Pfingsten 2025, also im Frühjahr, im Mai, wenn die Sonne wieder kräftig scheint, die Tage wieder länger sind und dann aber feiertagsbedingt und urlaubsbedingt wenig Stromnachfrage in Deutschland ist. Und da waren die Vertreterinnen und Vertreter doch mittlerweile schon sehr eindeutig. Also Stefan Dohler, der Chef des Oldenburger Regionalversorgers EWE ist, aber eben auch in seiner Funktion als BDW-Präsident, hat schon recht eindringlich gewarnt, dass er sagt, wir sehen zunehmend kritische Situationen im Netz, weil wir mit den erneuerbaren Energien bisher nicht richtig umgehen können. Einfach weil das System noch nicht richtig angepasst ist. Und das ist eigentlich, ist es gar kein spezifisches erneuerbaren Problem. Das hatten wir auch in der Vergangenheit schon mit der Kernenergie. Im Markt bilden sich diese Überschusssituationen in negativen Strompreisen ab. Da gab es in der Vergangenheit auch schon immer mal wieder die Anmerkung, dass auch die Atomkraftwerke immer munter durchproduziert haben und eben nicht runtergefahren sind. Auch bei den Kohlekraftwerken war das immer mal wieder Thema, dass sie sich eben nicht an den Markt angepasst haben. Bei den Erneuerbaren fehlt momentan, zumindest gerade bei den kleineren Anlagen, fehlt einfach der Anreiz. Also wer eine Solaranlage auf dem Dach hat, der kriegt gar nicht mit, wie die Marktpreise sind. Der ist gar nicht in dieses System eingebunden. Und das sollte sich mit dieser sogenannten ENBG-Novelle eigentlich ändern, die jetzt eben auch in der politischen Warteschlange steht. Und das war eigentlich sehr deutlich, dass alle Marktakteure gesagt haben, also hier müssten wir eigentlich dringend was machen. Also das sollte nach Möglichkeit vielleicht doch noch irgendwie durch den Bundestag und Bundesrat gehen, weil hier besteht eine Dringlichkeit. Sonst könnte es im nächsten Pfingsten, im nächsten Sommer vielleicht schon kritischer werden, als alle lange Zeit gedacht haben.
Das wäre natürlich auch eventuell dann politisch ein ungünstiges Datum. Man stelle sich vor, dass wir zu diesem Zeitpunkt Koalitionsverhandlungen haben, um den Zeitraum herum, und wir dann tatsächlich größere Probleme im Stromnetz bekommen. Also auch das war dann Thema auf einem der Podien.
Also da ist wahrscheinlich die Sorge dann vor den Überschriften in der Zeitung mit den vier Buchstaben, die das wahrscheinlich dann wieder dankbar aufgreifen würde. Das war auch so ein Appell, sollte möglichst gucken, dass man die Energiethemen eigentlich aus dem Wahlkampf raushält, weil das war schon auch Tenor. Es gibt einen Grundkonsens unter den meisten Parteien. Schließen wir vielleicht mal eine aus, dass man sagt, wir wollen dieses Ziel der Klimaneutralität eigentlich auch erreichen. Und gerade in solchen Spezialfragen wie, es nennt sich ja Solarspitzenkappung, ja, dass man solche Themen doch bitte aus dem Wahlkampf raushält und vielleicht sogar vorab noch auf den Weg bringt. Grundproblem ist tatsächlich, das muss man auch einfach sagen, ist die weiterhin fehlende Digitalisierung in den Netzen. Wir haben in dieser Woche eine Studie veröffentlicht, die haben wir zusammen erhoben mit dem Softwaredienstleister Envelio zum Stand der Digitalisierung in den Stromnetzen. Und da ist sehr auffällig geworden, dass es da auch noch dringenden Nachholbedarf gibt. Und wir reden da nicht nur über die Smart Meter, bei denen Deutschland ja allen anderen europäischen Ländern deutlich hinterherhinkt. Es geht auch um die Datentransparenz in den Netzen, um die Digitalisierung der internen Prozesse. Und da hat in der Umfrage selbst jedes zweite Unternehmen sich selbst bestätigt, dass man eher noch einen relativ geringen Digitalisierungsgrad hat. Und gerade jetzt mit Blick auf die Netzzustände ist da auch offensichtlich geworden, dass nur jedes sechste Unternehmen, nur jeder sechste Netzbetreiber in Deutschland sagt, uns liegen Echtzeitdaten zur Netzsituation vor. Und da ist echt dringender Bedarf, hier was zu tun.
Definitiv, ja. Flexibilisierung ist ja dann auch nochmal so ein Thema für sich.
Genau, das ist nämlich dann natürlich Kern. Also Flexibilisierung ist sozusagen, ja, müsste der natürliche Partner der erneuerbaren Einspeisung werden. Und da sind wir eben bisher nur bedingt und nur zum Teil. Da ist noch Luft nach oben. Ja, passiert noch was?
Nicht viel, vermutlich.
Nee, ich glaube
es auch. Wir sind im Wahlkampf angekommen und andere Themen werden jetzt dominieren.
Ja, vielleicht war es auch das letzte Mal, dass wir jetzt dieses Jahr im Podcast noch über die Chancen für Energiegesetze vor der Neuwahl gesprochen haben. Vielleicht ist nächste Woche da irgendwie dann schon ein Deckelchen drauf. Wir haben jetzt heute in der Folge viel nochmal auf die politischen Themen geguckt. Ich glaube, das war die Mühe auch wert. Es war natürlich auch sonst noch ein bisschen was los. Unter anderem gab es ein Urteil zur Gewinnabschöpfung. Auch irgendwie ja ein politisches Thema, weil es sich auf eine politische Maßnahme bezogen hat, nämlich auf die Finanzierung der sogenannten Strom- und Gaspreisbremsen während der Gaskrise. Und da wurden sogenannte Übergewinne bei Erzeugern abgeschöpft, bei Erzeugern von erneuerbaren Energien, aber auch bei Kohlekraftwerken und Kernkraftwerken, die von den massiv gestiegenen Preisen im Stromhandel profitiert haben, weil die Gaskraftwerke, die Preise nach oben gezogen haben, weil das Erdgas einfach so teuer war, das in den Gaskraftwerken verbrannt wurde. Die Regierung hat Gewinne abgeschöpft. Wohl in Summe geht es um 850 Millionen Euro, die zur Finanzierung der Strom- und Gaspreisbremse beitragen sollten. Wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt, insgesamt hat der Staat dafür 16 Milliarden Euro rund ausgegeben, eigentlich nur ein kleiner Teil. Trotzdem haben einzelne Unternehmen natürlich gesagt, Gaskrise ist nicht unsere Schuld, vor allem nicht, wir sind erneuerbaren Erzeuger, wir haben damit überhaupt nichts zu tun und wir sind da auch nicht willens, einen Beitrag zu leisten. Warum sollten wir? 22 Unternehmen haben dagegen geklagt, bei denen ging es wohl um eine Schadenssumme von rund 200 Millionen Euro. Vom Bundesverfassungsgericht haben sie geklagt. Und diese Woche ist das Urteil ergangen. Ich kann sagen, ich war ein bisschen überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, weil das ja doch schon auch ein massiver Eingriff war, der ja schwer zu begründen ist eigentlich, wenn man, na, man kann der Argumentation der Unternehmen folgen.
Ja, das ist verständlich, aus meiner Sicht auch, aber das Bundesverfassungsgericht sieht das anders und sieht eigentlich kein Problem mit dieser Maßnahme im Rahmen der Strompreisbremse. Wir erinnern uns ja auch an die ganzen Diskussionen um die Merit Order damals. Aber das Urteil war dann eigentlich recht klar, dass das so auch rechtens ist.
Also in dem Punkt auf jeden Fall eigentlich ein Erfolg dann für die Bundesregierung, für das Bundeswirtschaftsministerium. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, wir sehen schon einen Eingriff in die von der Verfassung garantierten Berufsfreiheit, so nennt sich das. Aber in dieser Ausnahmesituation sei das angemessen gewesen. Also beziehen sich tatsächlich auf diese ganz besondere Situation, die Deutschland in dieser Zeit eben erlebt hat während der Energie- und Gaskrise und sagt, in dieser Situation ist so eine Maßnahme rechtens, ja, hat mich überrascht. Ganz spannend, die Details sind nachzulesen bei uns auf energeld-messenger.de. Klar, wie immer, viele andere Themen auch. Die Studie von Envelio und Energate, die verlinken wir in den Shownotes. Gucken Sie da gerne mal rein. Wirklich spannende Erkenntnisse. Auch ein bisschen frustrierende Erkenntnisse. Das Thema Digitalisierung in Deutschland. Ja. Haben wir alle so unsere Erfahrungen damit gemacht, nicht nur in der Energiebranche. Ja, Carsten, vielen lieben Dank, dass du heute Morgen mit dabei warst, auch nach einem langen Abend gestern.
Gerne.
Hat Spaß gemacht. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder, wobei dieses Wir in meinem Falle nicht ganz stimmt. Ich bin nächste Woche unterwegs in der Schweiz. Ich werde nächste Woche beim Podcast nicht dabei sein, aber meine Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion werden auch in der nächsten Woche Sie hier im Podcast wieder auf dem Laufenden halten. Und wir hören uns dann in der übernächsten Woche wieder. Bis dahin, gute Zeit und tschüss.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.